Ich mache das nie wieder, versprochen, sagte ich zu meinen Eltern und zu meinem Bruder, der mich mit sehr wütenden Augen anschaute. Und das mit Recht. Er hatte seinen Schokoladen-Adventskalender in der Hand, die zur Hälfte leer war, und es war erst der 7. oder 8. Dezember. Ich hatte seinen Schokoladen-Adventskalender bis zur Hälfte weggegessen und er hatte mich auf frischer Tat ertappt. Ja, meine Liebe zur Schokolade als 10-Jährige war einfach zu groß. Ein Jahr später, meine Geschwister und ich, wir bekamen wie im Vorjahr jeweils einen Schokoladen-Adventskalender. Und mein Kalender stand neben dem meines Bruders. Und die Versuchung war schon sehr hoch, nicht nur meine Schokolade für den jeweiligen Tag zu essen, sondern auch den von meinem Bruder. Aber dieser Satz, ich mache es nie wieder, versprochen, das wollte ich halt auch wirklich, dass es ein Satz ist, was einfach stimmt und dass ich da wirklich mein Wort dazu halte. Auch in der Bibel begegnen uns Menschen, die ihren Wort halten wollen, und im heutigen Predigttext geht es sogar um ein großes Volk, das Volk Israel, das in einer wirklichen Notlage war. Wir lesen Jeremia 14, die Verse 1 bis 6. Das ist das Wort des Herrn, das er Jeremia wegen der Dürre mitgeteilt hat. Juda liegt traurig da, seine Tore sind verfallen. Trauernd sind die Menschen zu Boden gesunken. Klagegeschrei steigt auf aus Jerusalem. Die Reichen schicken ihre Diener, um Wasser zu holen. Sie gehen zu den Zisternen, aber sie finden kein Wasser mehr. Sie kehren mit leeren Krügen zurück. Enttäuscht und betrübt verhüllen sie ihren Kopf. Der Erdboden ist lauter Risse, weil es nicht geregnet hat. Auch die Bauern sind betrübt und verhüllen ihren Kopf. Selbst die Hirschkuh lässt ihr Junges im Stich. Gleich nach der Geburt hat sie es verlassen, weil es nirgendwo mehr Gras gibt. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und hören sich an wie heulende Schakale. Ihre Augen sind trüb geworden, denn weit und breit wächst kein Grün mehr. Die Dürre, die in diesen Versen beschrieben wird, trifft wirklich jeden. Die Stadt, die Reichen und deren ihre Diener, die Bauern, für die die Ernte ausfällt, weil es einfach nicht regnen will. Es ist mühsam und sie, wie das auch in dem Bibeltext steht, lassen sie ihre Köpfe hängen und verhüllen ihren Kopf. Das ist wie so eine Art äußerlicher Ausdruck für Enttäuschung oder für etwas, was man sich schämt. Ich denke da meistens an so Situationen, wo ich mir ein bisschen angewöhnt habe, dass wenn ich weine und ich nicht möchte, dass Menschen das sehen, dass ich mir eine Kapuze über den Kopf ziehe und damit niemand sozusagen so auch die Niedergeschlagenheit und das verheulte Gesicht sozusagen sieht. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Vielleicht geht es einigen von euch auch so, dass man gearbeitet hat, vielleicht auch zusammen mit anderen Menschen ein Projekt gestartet hat und man dann merkt, oh, irgendwie es führt zu nichts, es braucht lange, es wird zäh und man weiß einfach nicht, wie man sozusagen weiterkommt. Das läuft irgendwie alles ins Leere und die Mühe zahlt sich irgendwie nicht aus. Da fühlt man sich dann auch schon irgendwie innerlich ausgelaugt und einfach auch kaputt. Aber es gibt auch andere Arten von Dürren in unserem Leben. Vielleicht Dinge, die in der Familie schon jahrelang geschehen, die Streitigkeiten und Konflikte, wo es irgendwie keinen Ausweg gibt. ein angewöhntes Verhalten, wo man weiß, boah, eigentlich das tut mir gar nicht gut, aber irgendwie komme ich da nicht los. In der Schule, im Studium oder im Beruf läuft es nicht und man zieht zum Beispiel um und man geht ins Ungewisse, man weiß nicht ganz genau, welche Menschen einen in dem neuen Ort begegnen. Die Beziehung zu Gott ist irgendwie träge. Gott fühlt sich weit entfernt an. Man weiß nicht so ganz, ob er noch da ist. Man kämpft mit Erkrankungen zum Beispiel. Man hört eine Diagnose und man denkt sich, oh Mann, was soll ich jetzt damit anfangen? Man kommt in eine persönliche Krise, die es wirklich in sich hat. All diese Dinge, Situationen, Dürren können dazu führen, dass wir uns zu Gott wenden und zu ihm beten. Und dies tut auch das Volk Israel. Das sehen wir in den Versen 7 bis 9, die wir jetzt lesen. Ach Herr, unsere Schuld klagt uns an, aber hilf uns doch um deines Namens willen. Wir haben viel Schlimmes getan und uns so gegen dich gestellt. Doch du bist die Hoffnung Israels, unser Retter in Zeiten der Not. Warum interessieren wir dich dann nicht? Unser Land scheint dir gleichgültig, wie einen Fremden, wie einen Wanderer, der nur eine Nacht bleibt. Warum tust du so, als ob du nicht helfen kannst? Warum bist du wie ein Held, der nicht retten kann? Dabei bist du doch mitten unter uns, Herr, und wir tragen deinen Namen. Lass uns doch nicht im Stich. Wow, das Volk wendet sich Gott zu in der Zeit der Dürre. Die Erkenntnis von Gott, wir brauchen deine Hilfe, wir kommen da nicht alleine raus. Die Verzweiflung, dass die Dürre kein Ende findet, dass es wirklich alles einnimmt. Die körperliche Befassung, wie es denen auch seelisch geht und auch das geistliche Leben. Es durchdringt einfach alles und sie schreien förmlich nach Gott, dass er sich ihnen zeigt und ihnen hilft. Da erkennt man bestimmte Schritte der Bekenntnis. Die Erkenntnis in Vers 7, dass sie schuldig vor Gott geworden sind. Die Erkenntnis, dass Gott der Retter ist und der einzige Retter, der ihnen helfen kann. In Vers 8 und in Vers 9 die Erkenntnis, dass sie Gott gehören, seinen Namen tragen, wie das in dem Vers steht. Dass sie ja zu Gott gehören. Und so kann man das als richtiges Schuldbekenntnis sehen, das man auch im Wort Buße bezeichnen kann. Die Buße zeigt, hey, ich merke, dass ich in eine Richtung gegangen bin, aber ich kehre um und lasse mich von Gott auf einen neuen Weg führen. Aber wenn man genauer hinschaut, da fehlt ein kleiner Schritt, meiner Meinung nach. Es gibt die Erkenntnis der Schuld, wie schon erwähnt, die Erkenntnis, dass Gott der Retter ist und die Erkenntnis, dass sie zu Gott gehören. Aber wenn wir zurück in Vers 7 schauen, da heißt es, ach Herr, unsere Schuld klagt uns an, aber hilf uns doch um deines Namens willen. Wir haben viel Schlimmes getan und uns so gegen dich gestellt. So ein bisschen in anderen Worten gefasst, wir checken, dass wir hier was falsch gemacht haben und wir sehen das ein, aber wir kriegen es nicht hin, den Schritt zu wagen, um es zu ändern und um Gott dadurch so um Hilfe zu bitten. Aber Gott, bitte hilf uns, dass es uns besser geht und handle du. Da habe ich mich schon gefragt, wo die Erkenntnis ist von dem, dass man sich halt bewusst von den falschen Verhalten umkehrt, abwendet und zu Gott kommt. Und da stellt sich dann schon die Frage, was ist mit falschem Verhalten gemeint? Und dazu schauen wir uns den geschichtlichen Kontext an. Und es ist nämlich so, dass der Jeremia ein Prophet ist, der sozusagen durch Gott als Auftrag zu dem Volk spricht im Südreich von Juda. Er gibt dem Volk weiter, dass Gott sagt, dass er keine Brand- und Schlachtopfer aus Prinzip haben möchte, sondern er möchte, dass das Volk, sein Volk, ihm gehorsam ist. Das lesen wir auch in Kapitel 7, den Vers 23. Nein, ich habe ihnen diesen Befehl gegeben, hört auf meine Stimme und gehorcht mir. Dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Was für eine Zusage. Dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Geht ganz auf den Weg, den ich euch weise. Dann wird es euch gut gehen. Gott sagt eben durch Jeremia, was dem Volk auch bevorstehen wird, wenn sie eben nicht umkehren von dem falschen Verhalten, indem sie andere Götter nachgehen, ihr eigenes Ding machen ohne Gott, dass die Feinde, die in den umliegenden Gebieten sind, eindringen werden und sie dann ins Exil bringen, sozusagen die Babylonier. Und für Jeremia war das nicht einfach mit anzusehen. Gott zeigte ihm in dem Fall das Bevorstehende, der Angriff der Babylonier und damit verbunden auch das Exil, was dann erst Jahre später passiert. Jeremia spricht da wirklich mit Gott und argumentiert mit ihm, bittet und betet für das Volk, fragt Gott, ob das sich nicht irgendwie ändern lässt. Und die große Dürre in Kapitel 14, das ist wie so eine Art Vorwarnung von das, was noch kommen wird, von was Größerem. Gott zeigt jedoch Jeremia, er sieht die Schuldbekenntnis und er nimmt es wahr. Er möchte ihnen vergeben, aber möchte auch, dass sie zu ihm umkehren und den Mut fassen, eben weg von den falschen Verhalten, von den anderen Göttern und die Herzenshaltung in Bezug auf jetzt Brand- und Schlachtopfer machen, weil sie Gott lieben, weil er sie zuerst geliebt hat. Und er möchte ihnen auch in Gnade begegnen. Ich hätte zum Beispiel auch als Elfjährige meine Liebe zu Schokolade freien Lauf lassen können. Einfach weiterhin die Schokolade von meinem Bruder gegessen. Und der Satz, ich mache es nie wieder, versprochen, wäre wie so eine Art Floskel gewesen. Doch die Erkenntnis von, hey, ich werde gegenüber meinem Bruder schuldig. Ich habe da was falsch gemacht und möchte das nicht mehr machen. Ich halte meinen Finger weg von der Schokolade und mein Bruder sollte seinen Adventskalender genießen können. Und ja, was machen wir jetzt mit dieser Bibelstelle, die schon auch irgendwie in sich hat? Es zeigt uns, wie Schuldbekenntnis aussehen kann. Wir kehren um von dem, was uns nicht gut tut. Wir tun Buße. Und das Besondere an unserem Glauben und auch das Besondere an Gott ist, dass er wie ein Vater, wie wir gesungen haben, er mit offenen Armen dasteht und uns begegnet. Ich denke da auch an die Geschichte vom verlorenen Sohn, das in Lukas-Evangelium steht, in Kapitel 15, wo eben der verlorene Sohn seinen Vater verlässt und sein Erbe nutzt, wie es ihm gerade, also wie er es gerade für richtig hält, bis er wirklich nichts mehr hat und auch in so einer Art Dürre landet und er aber wieder zum Vater zurückkehrt. Ich laufe zum Vater, der mir Gnade schenkt. Und Er kommt zum Vater zurück und es wird gefeiert. Er wird aufgenommen und es gibt eine richtige Party. Und das ist das Besondere an unserem Gott, dass er auch durch seinen Sohn Jesus Christus uns zeigt, was Gnade ist. Und uns da auch hilft, in der Umkehr, sei es zum Beispiel in dem klärenden Gespräch mit Familienmitgliedern oder ein bewusstes Nein zu einem Verhalten, ein Stopp zu einer Gewohnheit, einer Sucht und die Bitte an Gott, nicht nur, dass sich das sozusagen vom einen Tag auf den nächsten ändert, sondern auch den Mut und die Kraft für diesen Prozess, den man eben geht, dass man ihn da um Hilfe bitten kann und er nicht fern ist. Zwischen Bekenntnis und Umkehr liegt eine große Kraft. Wir wenden uns Gott zu und wir sind offen und ehrlich. Wir zeigen ihm, hey Gott, hier sind wir mit allen unseren Dingen. Aber die Verheißung, die Gott uns durch die Bibel gibt, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, dass es so ist, dass wenn wir unsere Schuld eingestehen, er treu und gerecht ist. Er uns die Schuld vergibt und reinigt von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das steht beispielsweise in 1. Johannes 1, Vers 9 und ich lese es auch nochmal vor. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns vor allem Unrecht, das wir begangen haben.